Der betroffene Mohammed K. hatte sich am Dienstag selbst verletzt, um seine Abschiebung zu verhindern. Diese wurde dann vorerst ausgesetzt und Mohammed K. kam in eine Klinik. Zuerst einmal, wie geht es ihm inzwischen?
Mohammed liegt immer noch in der Klinik. Sein Gesundheitszustand ist mäßig, würde ich sagen. Also er braucht auf jeden Fall noch ärztliche Behandlung und die Wunden wurden versorgt, aber ihm geht es zurzeit nicht gut.
Die Abschiebung wurde am Dienstag ja vorerst ausgesetzt. Gestern hatte dann unter anderem der Sächsische Flüchtlingsrat intensiv daran mitgearbeitet, eine aufenthaltsrechtliche Perspektive für Herrn K. zu erarbeiten. Wie sieht aktuell die weitere rechtliche Situation für ihn aus?
Also der Anwalt von Herrn K. ist gerade dabei, einen Antrag auf Ausbildungsduldung vorzubereiten und zu schauen, ob man vielleicht auf diese Schiene gehen kann. Das heißt, dass Herr K. in dem Betrieb, wo er auch lange Jahre vorher gearbeitet hat, bevor er ein Arbeitsverbot bekommen hat, dass er dort eine Ausbildung anfangen kann. Es ist aber so, dass auch gestern Nachmittag, also am Mittwochnachmittag, ein Abschiebehaftbeschluss erlassen wurde vom Amtsgericht Dresden. Das heißt, den hat die Landesdirektion erwirkt, also die ist quasi dem sächsischen Innenministerium unterstellt. Und die Landesdirektion möchte jetzt also, dass Herr K. so schnell wie möglich in Abschiebehaft kommt. Und gegen diesen Haftbeschluss versucht auch der Anwalt vorzugehen, damit es eben nicht dazu kommt, dass Herr K. in Abschiebehaft kommt.
Die versuchte Abschiebung am Dienstag hat in Leipzig und darüber hinaus große Aufmerksamkeit erregt. Trotz des fragilen gesundheitlichen Zustands von Herrn K. sollte die Abschiebung durchgesetzt werden. Er sollte trotz Suizidgefahr in die Abschiebehaftanstalt nach Dresden gebracht werden, die nur für ihn wieder hochgefahren worden wäre. Gleichzeitig ist Jordanien als Zielland von Abschiebungen aus Sachsen ungewöhnlich. Die Abschiebung von Herrn K. wäre laut Landesdirektion Sachsen die erste aus Sachsen nach Jordanien in diesem Land gewesen. Von außen betrachtet ist es unklar, welche staatlichen Einrichtungen eigentlich zu welchem Zeitpunkt bei so einem Abschiebeeinsatz Entscheidungen treffen. Wer trägt wann eigentlich die Verantwortung?
Also es ist so, dass der Moment, wo jemand vollziehbar ausreisepflichtig wird, ist grob gesagt der Zeitpunkt, wo vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge eine negative Entscheidung kommt. Das heißt, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, sagt dann, du kriegst keine Flüchtlingseigenschaft, keinen subsidiären Schutz und auch keine Abschiebeverbote. Und quasi ab dem Zeitpunkt ist die Person dann theoretisch ausreisepflichtig. Es gibt dann natürlich noch verschiedene Möglichkeiten, so einen Aufenthalt zu festigen. Es gibt verschiedene Formen von Duldung, also zum Beispiel auch die Ausbildungsduldung, über die wir eben schon geredet haben. Und wenn eine Person das aber eben, da eben nicht gesichert ist durch so eine, sagen wir mal, bessere Duldung, dann wird halt irgendwann von der Landesdirektion, also von der zentralen Ausländerbehörde, werden aufenthaltsbeendende Maßnahmen eingeleitet. Also dann wird quasi die Abschiebung so organisatorisch vorbereitet. Und die Landesdirektion fragt dann bei der zuständigen Ausländerbehörde, die Ausländerbehörde, die für die Person zuständig ist, gibt es irgendwie Abschiebehindernisse? Dann sagt die untere Ausländerbehörde, nein, gibt es nicht. Und dann kann eben die sächsische Polizei die Person zu Hause abholen und übergibt sie dann meistens am Flughafen an die Bundespolizei.
Und wie ordnest du das Verhalten der Ausländerbehörde, aber auch der Polizei während des Einsatzes jetzt am Dienstag in Leipzig ein?
Also der Einsatz am Dienstag fand ich persönlich sehr erschütternd. Ich war auch den Nachmittag über da und also erstmal war es unheimlich beeindruckend zu sehen, wie schnell toller Support und solidarische Menschen vor Ort waren und da auch alles versucht haben, was in ihrer Macht stand, um die Abschiebung zu verhindern. Die Polizei ist nach meinen Eindrücken sehr eskalativ vorgegangen und ich verstehe auch nicht, warum man mit Herrn K., also Herr K. hat immer wieder kommuniziert, dass er nur herauskommt und die ärztliche Behandlung in Anspruch nimmt, wenn die Polizei abzieht. Was die Polizei dann gemacht hat, ist, SEK ins Treppenhaus zu schicken. Und diese Vorgehensweise erschließt sich mir in keinster Weise. Ich bin keine Psychologin, aber von außen betrachtet sieht das nach dem Gegenteil von Suizidprävention aus.
Die Bundesregierung will das sogenannte Chancenaufenthaltsrecht einführen, was dann wohl auch im Falle von Herrn K. gelten würde, der seit über 7 Jahren in Deutschland lebt. Was genau bedeutet dieses Chancenaufenthaltsrecht?
Das Chancenaufenthaltsrecht, darauf hat sich die Ampelkoalition letztes Jahr im Dezember geeinigt. Und der Gedanke dabei ist, dass Personen, die gerade mit so einem unsicheren Aufenthaltstitel in Deutschland leben, die also die ganze Zeit in Angst vor einer Abschiebung leben müssen und die zum Stichtag Januar 2022 mindestens 5 Jahre in Deutschland waren, dass die ein Jahr lang die Chance bekommen, quasi in Ruhe, ohne Angst vor der Abschiebung, Dokumente zu besorgen und Hindernisse abzubauen, die sie gerade noch von einem sicheren Aufenthaltsrecht trennen. Also wenn jemandem vorgeworfen wird, dass er keinen Pass beschafft hat, dann hätte die Person dann ein Jahr Zeit, in Ruhe einen Pass zu beschaffen, ohne die Sorge zu haben, am übernächsten Tag im Flieger zu sitzen. Und im Fall von Herrn K. ist es so, also in progressiven Bundesländern oder in Bundesländern mit einer progressiven Landesregierung gibt es sogenannte Vorgriffsregelungen. Es ist so, dass das Chancenaufenthalt auf Bundesebene noch gar nicht verabschiedet ist. Und jetzt sind einige Bundesländer hingegangen und haben gesagt, hey, das ist doch Humbug, jetzt Menschen abzuschieben, die ab dem Zeitpunkt, wo dieses neue Gesetz gilt, eigentlich sicher wären. Das heißt, die Bundesländer haben dann Anweisungen an die Ausländerbehörden erteilt, dass Personen, die potenziell unter dieses Chancenaufenthaltsrecht fallen, dass die jetzt nicht mehr abgeschoben werden sollen, weil die ja eben eine Perspektive haben. In Sachsen gibt es so eine Vorgriffsregelung nicht. Der ehemalige Innenminister Wöller hat sich dagegen gesperrt und auch Armin Schuster tut das derzeit. Hätte es eine Vorgriffsregelung in Sachsen gegeben, dann, also das kann man jetzt noch nicht festsagen, aber Herr K. wäre wahrscheinlich darunter gefallen, dann hätte es diese Abschiebung, diese schlimme Gewalt und diese schlimmen Szenen am Dienstag nicht gegeben.
Die Leipziger Zivilgesellschaft hat am Dienstag schnell reagiert und mobilisiert. Es gab während dem laufenden Einsatz von Herrn K.'s Wohnung Kundgebungen, am Dienstagabend dann eine weitere Demonstration und auch am Mittwoch eine Kundgebung vor der Ausländerbehörde. Vor allem die Anwesenheit von etwa 100 bis 200 Menschen während der laufenden Abschiebungsmaßnahme am Dienstag hat vermutlich einen Teil dazu beigetragen, dass die Abschiebung vorerst ausgesetzt worden ist. Deiner Erfahrung nach, welche Bedeutung hat so ein zivilgesellschaftlicher Protest und was gibt es dabei zu beachten, damit er besonders wirksam sein kann?
Also ich finde es bemerkenswert, wie gut und wie schnell es im Fall von Mohammed die Mobilisierung funktioniert hat. Und ich glaube, es ist auch unheimlich wichtig, dass da ganz, ganz viele Menschen sind, ein kritisches Auge drauf haben, dass die Öffentlichkeit, der öffentliche Druck da ist, damit Personen, also SchreibtischtäterInnen und die Polizei auch nicht ohne die nötige Kritik von drumherum und dem nötigen öffentlichen Druck einfach so verfahren können, wie sie gerne wollen. Deswegen glaube ich, dass dieser Protest unheimlich wichtig ist und es ist auch gerade wichtig, dass wir diesen Druck jetzt noch weiter tragen.
Wie kann im konkreten Fall von Mohammed K. noch weiter unterstützt werden?
Ich glaube, es sind verschiedene Demos in Planung. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall auf den sozialen Medien, ich glaube, die SDS Leipzig und auch eine Nachbarin von Mohammed twittern regelmäßig zu geplanten Aktionen. Und wir werden das natürlich auch sofort teilen, sobald wieder was geplant ist. Das heißt, es lohnt sich, laut zu sein, auf der Straße zu sein und Solidarität mit Mohammed zu zeigen, damit er in dieser Situation nicht alleine gelassen wird.